Deswegen ist das auch mein größter Traum, dass ich ihm mein eigenes Zimmer möglich mache, damit, wenn er nach der Schule nach Hause kommt, damit er weiß, okay, hier ist mein Zimmer, hier kann ich mich zurückziehen, hier kann ich mich jetzt hinsetzen und lernen. Also das ist wirklich, ich habe ansonsten keine weiteren Schwierigkeiten, aber eine Wohnung zu finden, das ist meine größte Herausforderung.
Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Multivitamin, dem Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Ich bin Sarah.
Und ich bin Sassetta. In dieser Folge sprechen wir über Wohnungslosigkeit. Denn es gibt in Deutschland viele Gruppen von Menschen, die besonders gefährdet sind, wohnungslos zu werden. Oder die bereits in der Wohnungslosigkeit leben müssen. Es gibt Verknappung von Wohnraum und gerade in Großstädten steigen die Mieten. Aber in dieser Folge geht es weniger um die ökonomische oder politische Analyse. Wir wollen in dieser Folge den Fokus auf wohnungslose Menschen legen, die migriert oder geflüchtet sind.
Nach Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sind 2020 417.000 Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen gewesen. Es ist aber wahrscheinlich, dass deutlich mehr Menschen betroffen sind, da in diesen Zahlen nur Menschen erfasst werden, die in sozialen Noteinrichtungen Hilfe suchen. Nicht anerkannte Geflüchtete werden in der Statistik zum Beispiel auch nicht berücksichtigt. Seit einigen Jahren lässt sich die Entwicklung feststellen, dass immer mehr Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, wohnungslos werden. Beispielsweise hatten in Hamburg 2009 30% der Obdachlosen keine deutsche Staatsangehörigkeit. 2018 lag der Anteil dann bei über 60%.
An dieser Stelle ist nochmal wichtig zu sagen, dass Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit nicht genau dasselbe bedeuten. Wohnungslosigkeit ist der übergreifende Begriff, Obdachlosigkeit bezeichnet lediglich einen Teil der Wohnungslosigkeit. Als wohnungslos werden alle Menschen bezeichnet, die über keinen mietvertraglich abgesicherten oder eigenen Wohnraum verfügen, obdachlos sind, vorübergehend bei Bekannten untergekommen sind, in Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege oder in kommunalen Einrichtungen leben. Als obdachlos werden also nur die Menschen bezeichnet, die tatsächlich auf der Straße leben. Welche Erfahrungen machen Migrantinnen und Geflüchtete auf der Straße? Warum ist es für sie besonders schwer, aus der Wohnungslosigkeit herauszukommen? Und welche Ansätze gibt es bereits, die dabei helfen?
In dieser Folge sprechen wir mit der Sozialarbeiterin Velina Weber. Sie arbeitet an der Diakonie Hamburg und hat uns den Kontakt zu ihren Klientinnen Aysa und Emilia vermittelt, die beide aus Osteuropa nach Deutschland gekommen sind und in der Wohnungslosigkeit leben. Wir hören von ihren persönlichen Erfahrungen, ihren Wünschen und Träumen. Außerdem haben wir das Containerprojekt für obdachlose Frauen der HAW Hamburg besucht und mit MitarbeiterInnen und BewohnerInnen gesprochen. Eine Einordnung ins Thema gibt uns Gülay Ülasch. Sie spricht von drei Klassen in der Obdachlosigkeit, die zeigen, dass Geflüchtete und MigrantInnen mit zusätzlichen Herausforderungen auf der Straße zu kämpfen haben.
Es gibt viele unterstützenswerte Projekte und Initiativen, die Akuthilfe für obdachlose Menschen anbieten. Ob Kleiderspenden oder Suppenausgaben, viele dieser Angebote werden durch Ehrenamtliche gestemmt und durch Spenden finanziert.
Ja, ich habe zum Beispiel mit Gülay Ülasch gesprochen. Sie ist Mitgründerin von GoBanyo, einem Crowdfunding-Projekt hier aus Hamburg, bei dem ein Bus zu einem Duschbus umgebaut wurde, um ein kostenfreies und mobiles Hygieneangebot für Menschen auf der Straße zu schaffen. Außerdem betreibt Gülay das Sonnenschein-Café, wo jeden Sonntag obdachlose Menschen hinkommen können, um sich aufzuhalten und was zu essen oder zu trinken.
Moin, ich bin Gülay und bin Mitgründerin von GoBanyo. Das ist der Duschbus für Obdachlose.
Gülay hat mir erzählt, dass sie sich schon lange damit beschäftigt, wie Hilfe für Obdachlose wirklich inklusiv werden kann, damit allen Menschen auf der Straße geholfen wird. Ich habe Gülay gefragt, vor welchen zusätzlichen Herausforderungen Geflüchtete und MigrantInnen stehen.
Angebote, die für Menschen auf der Straße da sind, die sind in den allermeisten Fällen für Menschen, die leistungsberechtigt sind. Das heißt, einen deutschen Pass haben und Hartz IV empfangen können. Und das fällt alles weg für die Menschen, gerade für die Menschen aus Osteuropa. Und da können sie einfach viele Hilfen gar nicht annehmen.
Es wird somit ganz klar unterschieden zwischen jenen Menschen, die Anspruch auf Hilfe haben, und dann wiederum denen, die diese Rechte nicht besitzen. Güley unterscheidet sogar drei Klassen der Obdachlosigkeit.
Die allererste Stufe, das sind Menschen, die einen deutschen Pass haben. Die sind quasi in der, in Anführungsstrichen, obersten Klasse, und sie haben alles, was angeboten wird staatlich, dürfen sie auch in Anspruch nehmen. Und dann gibt es eine zweite Klasse, das sind Menschen, die aus dem Ausland kommen, aber zum Beispiel einen christlichen Background haben und ein weiß gelesen sind sozusagen. Die sprechen zwar vielleicht nicht die Sprache, aber sie sie werden trotzdem, kommen sie in Angeboten unter, die eben für Menschen aus der ersten Klasse auch vorgesehen sind. Und dann gibt es die dritte Klasse. Das sind Personen, die mehrfach Opfer sind von mehrfach Diskriminierung. Also das sind dann zum Beispiel Roma und Romnia. Dann Personen, die eine Behinderung zum Beispiel haben, die bekommen auch, es gibt weniger Spezialangebote, also sie können eben nicht alle Angebote wahrnehmen. Vor allem auch die Menschen, die einen Fluchthintergrund haben, die haben gar nicht die Möglichkeit, all diese Hilfen, die in der Obdachlosenhilfe zur Verfügung gestellt werden, wahrzunehmen, weil es separate Hilfssysteme gibt für Geflüchtete, aber sie eben nicht so weit reichen, um sie vor der Obdachlosigkeit zu bewahren.
Betroffene landen dann vielleicht nicht direkt auf der Straße, aber kommen nur notdürftig bei Bekannten oder Familie runter. Sie werden wohnungslos. Bei geflüchteten Personen käme dann noch die Schwierigkeit dazu, dass sie entweder nicht arbeiten dürfen oder keine Arbeit finden, die ihnen Stabilität bieten kann. Hinzu kommt Wohnungsnot und Rassismus auf dem Wohnungsmarkt. Aber nicht nur hier zeigt sich der strukturelle Rassismus. Auch in Diskursen über Flucht und Migration wird häufig von rechten AkteurInnen das Argument gebracht, man müsse sich ja erstmal um die, in Anführungszeichen, deutschen Obdachlosen kümmern, bevor man neue Menschen in Deutschland aufnehmen kann oder ihnen helfen kann. Güley findet, dass hier zwei Gruppen gegeneinander ausgespielt werden.
Es wird so getan, als wären geflüchtete Menschen schuld an der Problematik der hiesigen Obdachlosigkeit, und das ist einfach nicht wahr.
Dieses Narrativ wird jedoch von Vereinen in der Obdachlosenhilfe zum Teil verstärkt.
Rechtsextremisten oder überhaupt rechtskonservative Vereine auch, die sind dann eben in der Praxis so krass, dass sie Menschen, die nicht weiß gelesen werden, entweder gar nicht bedienen, also egal, ob es eine Suppenausgabe oder eine Kleiderausgabe ist, oder die dann sagen, du musst dich hinten anstellen, erstmal sind unsere Leute dran.
Das führt dazu, dass Menschen ausgegrenzt werden, die aufgrund von Sprachbarrieren eh schon Schwierigkeiten haben, an Informationen zu kommen, wo sie Hilfe bekommen können. Und natürlich verstärkt es auch die Abwehrhaltung von Obdachlosen, die nicht migriert sind. Sie befürchten, dass ihnen vielleicht etwas weggenommen wird.
Und das ist ein Narrativ und auch ein Gedankengut, das System hat. Also das kommt auch von den Einrichtungen, das kommt auch von den Sozialbehörden.
Trotzdem, betont Güley,
Verantwortung, und das möchte ich ganz deutlich machen, die liegt nicht bei den Menschen, die auf der Straße leben. Nie. Und die Verantwortung ist politischer Natur und sozialpolitischer Natur vor allem.
Wie wird bei Gobanio vorgegangen, um eben alle Menschen zu erreichen? Inzwischen hat sich der Duschbus etabliert. Aber schon bei der Gründung hat sich Güley Gedanken um die Außenwahrnehmung gemacht.
Den Namen, den habe ich uns gegeben, weil ich damals dann eben schon gemerkt habe oder mitgekriegt habe, wie sehr Deutsche von nicht-deutschen Obdachlosen getrennt wurden und wie sehr da auch innerhalb der Obdachlosigkeit eben Rassismus untereinander existiert, und dachte, okay, wir müssen einen internationalen Namen haben, wir müssen zumindest versuchen, mit dem Namen eine etwas weniger hohe Barriere zu schaffen für die Menschen, die die Sprache nicht sprechen. Und Banjo wird in mehreren europäischen Sprachen als Badezimmer verstanden. Und genau damals war das sozusagen der Grund, warum wir so heißen.
Außerdem arbeitet Gobanio daran, sich auch intern Workshops und Coachings anzubieten, um MitarbeiterInnen zu sensibilisieren. Denn es ist wichtig, marginalisierte Gruppen nicht getrennt voneinander zu betrachten und mehrfach Diskriminierung anzuerkennen.
Ich mache bei uns auch die Kommunikation und habe dann immer wieder auch auf Social Media immer wieder den Fokus auf geflüchtete Obdachlose gelenkt. Was ist mit Moria? Was ist mit den ganzen Camps vor den EU-Grenzen oder mit den ganzen mit Frontex und all diesen Themen, um zu signalisieren, all diese Menschen müssen auf der Straße leben und einige haben sogar noch Kriegserfahrungen, die sie mitbringen und multiple Traumata. Und wir können nicht anfangen, das zu separieren.
Abschließend erzählt Gülay, dass sie sich vielfältigere Perspektiven zum Diskurs über Obdachlosigkeit wünscht. Sie appelliert:
Was ich mir wünsche, ist die Erkenntnis darüber, dass es günstiger ist, sozialer, schlauer, besser ist, Menschen bedingungslos unterzubringen in eigenen Wohnraum, als notdürftig auf der Straße zu helfen. Und dass wir als Gesellschaft mit Verantwortung übernehmen, weil jede Person, die davon weiß, ab dem Zeitpunkt ist sie mitverantwortlich, diesen Menschen zu helfen, in egal welcher Form.
Was ist dir von Gülays Aussagen denn im Kopf geblieben, Sassetta?
Einerseits die Verstärkung der Notlage durch die Konkurrenz, das, was sie als Drei-Klassen-Obdachlosigkeit beschreibt. Und eben auch, dass wir neu über diese Narrative nachdenken müssen. Ganz wichtig ist auch, dass sie am Ende anspricht, dass Menschen erstmal bedingungslos untergebracht werden sollten. Diesen Ansatz nennt man Housing First. Dabei geht es eben darum, erstmal einen sicheren Wohnraum bereitzustellen und betroffene Personen dabei zu unterstützen, Stabilität zurückzugewinnen. In anderen Ländern wurde das bereits erfolgreich umgesetzt und in Deutschland gibt es inzwischen auch Modellprojekte.
Valeria und Anna aus unserem Team haben das Containerprojekt der HAW Hamburg und der Caritas besucht, wo dieser Ansatz verfolgt wird. Frauen können dort niedrigschwellig wohnen.
Auf einem Parkplatz in St. Georg, im Schatten des grauen HAW-Turms, ducken sich mehrere regenbogenfarbene Container. Hier finden 10 obdachlose Frauen eine Bleibe. Eine Station in oft unsteten Biografien. Und doch ein Ort voller Leben.
Die Sozialarbeiterin Andrea Neobig, die seit 30 Jahren in der Wohnungslosenhilfe tätig ist, leitet das Projekt.
Das Containerprojekt, davon bin ich sehr getragen gewesen, als ich anfing, weil in diesem Hilfesystem der 67er-Hilfen sind viele Leute schlicht immer falsch. Das ist so ein zentraler Satz gewesen, der ist hier falsch. Menschen, die nicht ausreichend mitwirken wollen, sind hier falsch. Leute, die eine Suchtproblematik haben, sind dort falsch. Also das ist jetzt so ein bisschen Stereotyp, aber es trifft es. Das führt dazu, dass Menschen, die besonders schwierig sind oder aber, wo man sagen könnte, sie haben ganz besondere Hilfebedarfe, nicht in dieses Raster passen und immer rausfallen.
Im Containerdorf finden die Bewohnerinnen ein Zuhause. Auch die, die keinen Aufenthaltstitel haben. Und sie werden grundlegend mit Lebensmitteln und Hygieneartikel versorgt, auch die, die sonst keinen Anspruch auf Leistung haben. Ins Leben gerufen wurde es von den Caritas, die auch heute den Großteil der Finanzierung aus Spenden übernimmt. Die HAW stellt das Gelände zur Verfügung. Im Winter wird das Dorf über das Winternotprogramm finanziert. So bezahlt die Stadt etwa die Nebenkosten und die Wäscherei. Nicht genug, um die Kosten zu decken. Den Rest des Jahres lebt das Projekt von Spenden. Die Regenbogencontainer sind recht neu.
Also jeder der Wohncontainer wurde von jemand anders gesponsert. Das kann man so sagen. Der Zonta-Club und der Lions Club hatten einen, die Tammus-Stiftung hatte einen und so weiter. Und die Sequovita, die hat die 2 Container, die zum Bürocontainer gemacht wurden, gespendet und den Sanitärcontainer. Also beide Container, die diese lila Töne haben. Das ist ein Teil. Ein anderer Teil, den die Sequovita übernommen hat, ist Geld zur Gesundheitsförderung. Wir versuchen, die Verhältnisse der Frauen zu verändern, damit wir sozusagen dann auch ihre Gesundheit dadurch fördern. Das haben wir gemacht durch diese räumliche Geschichte mit der Sequovita. Wir haben es aber auch gemacht durch das Angebot von Präventionsmaßnahmen oder Unterstützung bei etwas. Leider kam Corona dazwischen. Das heißt, als wir anfangen wollten, ging Corona los, dann haben wir relativ enges Hygienekonzept gehabt. Dann haben wir ein einziges Angebot gehabt, nämlich eine Fußpflege. Alles andere konnten wir nicht machen, weil wir die Frauen gar nicht mehr in diesem Gemeinschaftscontainer haben konnten. Wir wollten auch Essensangebote machen, gemeinsames Kochen. Das haben wir früher auch gemacht. Aber aufgrund von Corona und dem Hygienekonzept können die da gar nicht zusammenreihen. Das heißt, das hängt ein bisschen. Und ich hoffe, sobald Corona fertig ist, können wir das dann auch anbieten.
Eine der Frauen, die im Containerdorf leben, ist Aida. Geboren wurde sie im Iran, studierte und arbeitete dort als Buchhalterin. Die Liebe, das Leben, die Pandemie. Verschlungene Pfade führen sie nach St. Georg in ihren Container. Im Iran lernt sie ihren ersten Ehemann kennen. Die beiden heiraten. Aufgrund internationaler Embargos gegen das Land gehen dem Arbeitgeber ihres Mannes die Aufträge aus. Um Arbeit zu finden, ziehen die beiden nach Deutschland. Aber die Ehe geht in die Brüche und Aida kehrt zu ihrer Familie in den Iran zurück. Sie verliebt sich neu, bekommt eine kleine Tochter mit ihrem neuen Partner. Als das Kind 6 Monate alt ist, stirbt der Vater des Mädchens. Die Situation veranlasst sie, nach Deutschland zurückzukommen.
Ich wollte wieder nach Deutschland zurückkommen wegen meinem Kind und meinem Mädchen. Weil mein Mädchen, ich wollte nicht auch da bleiben. Das war die Situation, war komisch. Du kennst schon zu Ausländer, wenn man mit einem Kind alleine ist und die Leute, die Männer, die Familie oder Fragen oder so, wo ist das Erste, warum bist du alleine, warum bist du nicht? Ich wollte überhaupt nicht heiraten. Es war für mich genug gewesen, dass es so, da habe ich gesagt, nee, dann will ich nach Deutschland gehen. Mhm. Dann kann ich auch da erstmal einen Arbeitsplatz suchen. Da habe ich noch nie gearbeitet in Deutschland. Dann kann ich allein sein, dass mein Kind auch nach Deutschland gehen. Weil wenn du hier bist, dann kannst du später auch dein Kind auch zu dir kommen. Familien, wie heißt das? Ich weiß auch nicht. Genau, genau. Da habe ich gesagt, okay, mein Kind war fast 2 Jahre. Und da habe ich nach Deutschland gekommen. Da habe ich hier gekommen, also vor 3 Jahren. Ich habe insgesamt 4 Jahre ungefähr in Deutschland gewohnt. 1 Jahr mit meinem Mann und jetzt bin ich 3 Jahre hier.
Aida arbeitet in der Kinderbetreuung, lebt allein in einer Mitwohnung. Alles läuft nach Plan.
So Januar oder so. So hat Corona angefangen. Und Corona und ich habe plötzlich meinen Job auch verloren. Mein Job verloren und nebenbei war nur 6 Monate von meinem Aufenthaltstitel geblieben. Und das heißt, ich habe auch meinen Aufenthaltstitel auch verloren. Und für einen Neuaufenthalt, ja, die haben mir Aufenthalts gegeben, aber nur für Geduld. Die geben immer mehr 6 Monate, dass du wieder eine, wie heißt, neue, also das musst du für einen Aufenthaltstitel. Du, also, weil ich kein Flüchtlinge war, du brauchst auch finanzsicher hier, also, dass du eine Wohnung hast, dass du selber versichert bist oder ja, also genug Geld hast. Wenn jemand Flüchtlinge hat, andere Regeln. Aber bei uns, die sagen, okay, eure Land ist sicher, wenn sie können nicht auch selber finanzieren, dann müssen sie ihre Land zurückgehen. Das müssen sie auch nicht hier bleiben.
Winter 2020. Für einige Wochen kommt sie bei einer Freundin unter. Als sie wegzieht, hat Aida keine Bleibe mehr. Eine Beratungsstelle vermittelt sie ans Winternotprogramm. Aida teilt sich mit 3 ihr fremden Frauen ein Zimmer. Sie erzählt, dass sie sich unsicher fühlt habe. Es sei oft zu Konflikten gekommen.
Das hat vier Frauen ein großes Thema, aber trotzdem war Corona. Und von verschiedenen also Kultur oder von verschiedenen also Verhältnissen. Das war so schwierig. Und dann auch Security gewesen. Die meinen, wenn etwas passiert, aber du kannst nicht einmal am Nacht gesagt, nee, ich habe jede Nacht geweint, weil das war die Situation, war für mich sehr, sehr schwer gewesen.
Über eine Beratungsstelle hört sie von einem Projekt vom Roten Kreuz, wo sich um obdachlose Frauen gekümmert wird. Aida will wieder auf die Beine kommen. Sie sucht sich einen neuen Job. Einige Frauen in der Moschee, die sie besucht, vermitteln ihr Schülerinnen, denen sie für kleines Geld Arabisch beibringt. Mit dem Verdienst kann sie sich etwas Handyguthaben kaufen, um mit ihrer Familie im Iran zu sprechen. Ab und zu ein Mittagessen. Für eine Wohnung reicht es nicht. Immerhin würde ihr Aufenthaltstitel erneut verlängert. Aida plant in 6 Monats Abschnitten, nur so lang wird ihr Aufenthaltstitel verlängert. Immerhin 6 Monaten bleiben kann sie.
War für mich sehr, sehr schwer gewesen. Und die Beratung von Winterdorf hat mich gesehen. Und ich denke, was machst du denn hier? Weil du gehörst nicht so hier. Aber ich sage, ja, Schicksal bringt. Man will nicht auch denken. Ich habe nie meine Familie erzählt, wo ich wohne oder so. Ich habe nie gesagt, von meiner Erfahrung schlecht, weil sie denken vielleicht, ja, Deutschland ist Paradies. Aber Deutschland natürlich macht alles für die Ausländer. Aber trotzdem, man muss nicht auch sagen. Ja, und sie haben mich geschickt, haben gesagt, nee, du musst es nicht hier bleiben, du kannst es gehen. Jetzt gibt es, jetzt ist Corona, jetzt gibt es ein Projekt von Deutscher Rote Kreuz, die machen für die Frauen, obdachlose Frauen, wo die Corona ihren Job verloren oder ihre Geld verloren oder nicht finanziell sicher sind. Dann kannst du da auch gehen, dann kannst du dein Zimmer bekommen. Und Gott sei Dank, da war nicht schlecht, da war gut. Aber das war auch, wie gesagt, bis Mai, also bis Juni, letztes Jahr, nur auf. Vor die, dann haben sie zugemacht. Projekt war zu Ende, weil die meinten, das Corona ist schon ein bisschen besser geworden, vielleicht oder so.
Es ist Sommer geworden. Das DRK-Projekt steht vor dem Aus. Das Winternotprogramm hat noch nicht begonnen. Wohin soll sie gehen?
Und ja, da habe ich gedacht, okay, und ich bin eigentlich so ein Typ, dass ich auch jemand beten will, Geld oder auch Familie. Ich wollte auch immer selbstständig alles machen. Und da war die Zeit, weil mein Kind war bei meiner Schwester. Ich habe jeden Monat Geld geschickt von meiner Schwester, dass die aufpasst auf mein Kind oder Kita geht oder was die braucht und die Schuhe oder was weiß ich, Klamotten. Und da war letzte Zeit, konnte ich gar nichts machen für die.
Eine junge Frau aus Polen, die sie beim Roten Kreuz kennengelernt hat, und Aida tun sich zusammen. Einen festen Schlafplatz haben sie nicht. So ziehen die beiden in ein Waldstück in Niendorf, schlafen in einem Zelt auf dem Waldboden.
Das war wirklich schwer gewesen. Das war gerade am Nacht oder am Tag, so war kalt. Wenn du 1000 Decke hast, trotzdem, wenn du schläfst am Boden, der Boden ist nass. Und dann ist nass und du kannst es nichts machen, weil es regnet. Und wir haben jede Nacht gefriert und außerdem, wir haben das ist ganz, das ist schrecklich. Das ist vielleicht im Film noch. Und wir haben eineinhalb Monate da gewohnt und das war aber echt schwer. Ohne Dusche, ohne nichts. Du musstest in die Stadt kommen. Ich habe jeden Tag gefahren nach der Stadt, so irgendwie gefahren. Hier gekommen in Keminate oder weil gibt es Duschen und alles. Und kann man auch sogar was kaufen oder in die Stadt. Da musst du wieder zurück im Wald gehen. Da war wirklich schwer und wir haben immer gemerkt, denn Mitternacht kommt jemand und mit einer, wie heißt das, diese Lampe?
Taschenlampe.
Genau, so uns beobachtet. Das haben wir Angst. Ich dachte, ich mache Fantasie. Mhm. Und die hat gesagt, nee, die hat auch gemerkt. Und wir haben viele Sachen bei unserem Kopf. Das war echt unglaublich. Das habe ich. Ich werde jetzt nach, glaube ich, das 4-5 Monate, ich werde nie vergessen. Jede Nacht ist immer noch bei mir, diese Erfahrung. Das war echt schwierig. Wenn man nicht viel erfährt, das, man glaubt nicht. Aber man muss selber erfahren. Danach habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht mehr im Wald bleiben. Ist mir egal, ich gehe jetzt in die Stadt. Ich finde einen Platz in der Stadt, vielleicht schlafen wir dort. Das bis Winternotprogramm wieder aufhört, bis ich wieder, ich muss es gehen, Ausländer sagen, ich habe eine schlechte Situation. Ja. Und ich hatte kein Geld von der Stadt gekriegt, weil ich keine erstmal Anspruch hatte. Mhm. Ich war kein Flüchtling. Ich konnte einen Antrag von Stadt bekommen, aber wenn ich diese Antrag Geld, Jobcenter Geld bekomme, dann ist es schlecht für mein Aufenthaltsdauer, weil die Ausländer sagen, du bist keine Flüchtlingin, du musst erstmal 3 Jahre dich selber finanzieren und dich selber arbeiten, dann hast du auch einen Anspruch. Ansonsten, dann verlierst du deinen Aufenthalt. Da habe ich gesagt, nee, ich will jetzt kein Geld. Ja, das war so kompliziert, sonst konnte ich auch.
Überanstrengt vom Hausen im Wald beschließt Aida, in der Stadt einen Schlafplatz zu finden. Sie erzählt von wechselnden Schlafplätzen und schlaflosen Nächten.
Und plötzlich hat hier, ich wusste überhaupt nicht über dieses Projekt, da hat mir auch diese Frauenaufenthalt, die haben mir also gesagt, gibt es einen Container frei, willst du da, weil sie wussten, meine Situation alles. Ich habe gesagt, ja, gehe ich. Ich gucke mal, Gott sei Dank gibt es einen Platz frei. Dann habe ich hier gekommen, dann habe ich mich vorgestellt an meine Situation. Sie wussten, die haben mich aufgenommen, so seit, glaube ich, so September oder so. Aber Gott sei Dank war ein bisschen plötzlich, war also Winter konnte ich mir nie vorstellen, wie kann man auf der Straße sein. Und wie gesagt, das war meine schlechte und schlimme Erfahrung im Leben, das ich bekommen. Aber seitdem habe ich einen anderen Augenblick von den Leuten. Dann habe ich auch, so, dann weiß ich, wer auf der Straße sollte nicht immer alle so wie heißt, so Alkoholiker sein oder schlechte Leute sein. Es kann vor jedem passieren. Das hat nie im Leben so erlebt oder man weiß manchmal nicht, was bringt, weil ich konnte überhaupt nicht diese Zeit auch nach meiner Heimat zurückgehen, weil wenn ich diese Chance gehabt, dass ich nach meiner Heimat gehe, dann würde ich sofort gehen, aber ich konnte es nicht gehen, sonst verliere ich alles, meine Aufenthaltstitel, mein ganzes gearbeitet, ich konnte mich auch hier scheiden lassen, ich sage, ich muss es ein bisschen stark sein und ja, aber dann ist mal gut, alles gut, warte ich bis Winter, vielleicht das Winter-Notebook fängt ein, mein Aufenthaltstitel kommt und dann kann ich wieder mit allen Arbeit anfangen.
Ihr Ziel? Eine Ausbildung beginnen, wieder als Buchhalterin arbeiten. Bald beginnt sie ihren Sprachkurs, den zweiten. Nebenbei jobbt sie in einer Kirche, hilft bei Taufen und Gottesdiensten. Einen Teil ihres Gehalts schickt sie in den Iran zu ihrer Familie. Aida ist sich sicher, sie wird ihren Weg gehen.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Aida bedanken. Danke, dass du uns von deinen Erfahrungen erzählt hast.
Das Projekt, das richtet sich ja ausschließlich an Frauen, jetzt unabhängig davon, ob es Cis-Frauen oder Trans-Frauen sind. Warum sind solche geschützten Räume denn wichtig?
Es gibt zwar keine genaue Datenlage, aber Berichte aus der Praxis zeigen, dass wohnungslose Frauen sehr häufig sexualisierte Gewalt erfahren haben. Gerade in der Obdachlosigkeit kann es auch zu vielen unterschiedlichen gewaltvollen Konflikten kommen. Beispielsweise das Aufsuchen von Sanitäranlagen kann für Menschen, die Mehrfachdiskriminierung erfahren, riskant sein. Ganz besonders, wenn Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, wie wir ja bereits am Anfang mit Güla besprochen haben.
Wir möchten aber heute nicht nur über wohnungslose Menschen sprechen, sondern auch mit ihnen, denn das passiert eben viel zu wenig. Lionel hat sich bei der Diakonie Hamburg mit der Sozialarbeiterin Velina Weber getroffen. Sie betreut Menschen aus Osteuropa, die hier keine Wohnung finden und hat uns den Kontakt zu Emilia und Aysa vermittelt. Im Gespräch, was Velina Weber übersetzt hat, haben sie von ihren Erfahrungen erzählt. Da hören wir jetzt mal rein.
Ich treffe heute in den Räumen des Diakoniezentrums für Wohnungslose in Hamburg Emilia und Asja und die Sozialarbeiterin Velina, die die beiden betreut. Velina wird dabei freundlicherweise übersetzen. Emilia kommt aus Bulgarien und gehört der Minderheit der Roma an. Nach einer längeren Zeit in Griechenland ist sie nach dem Verlust ihres dortigen Arbeitsplatzes zu ihrer Schwiegerfamilie nach Hamburg gekommen, um nochmal einen Neuanfang zu wagen. Emilia, was hast du dir durch den Umzug nach Deutschland erhofft?
Ich wollte ein ganz normales Leben hier führen. Ich wollte eine ganz normale Arbeit haben, eine ganz normale Wohnung finden für mich und meine Kinder. Ich wollte einfach, dass ich genug Geld verdiene, um meine Ausgaben abdecken zu können. Und ich wollte, dass es den Kindern vor allem gut geht.
Und wie sehen deine aktuellen Lebensbedingungen aus? Haben sich die Wünsche bis zum gewissen Grad erfüllen können?
Einigermaßen haben sich einige Wünsche erfüllt. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit und das Geld reicht auch an sich, da ich weiß, dass es überall Schwierigkeiten gibt. Aber leider habe ich nach wie vor keine Wohnung gefunden.
Magst du uns von deiner Situation auf dem Wohnungsmarkt ein bisschen berichten? Was waren so die besonderen Schwierigkeiten und wie hat sich das Ganze gestaltet?
Stjaskame в това малко жилище е трудно, наистина е трудно. Всеки си иска Also mein größtes Problem ist tatsächlich die Wohnsituation, die Wohnung. Momentan wohnen wir viele Personen auf einem engen Raum. Und mein jüngerer Sohn, der auch in die Schule geht, hat zum Beispiel keinen eigenen Schreibtisch, kein eigenes Bett. Deswegen ist das auch mein größter Traum, dass ich ihm mein eigenes Zimmer möglich mache, damit, wenn er nach der Schule nach Hause kommt, damit er weiß, okay, hier ist mein Zimmer, hier kann ich mich zurückziehen, hier kann ich mich jetzt hinsetzen und lernen. Also das ist wirklich, ich habe ansonsten keine weiteren Schwierigkeiten, aber eine Wohnung zu finden, das ist meine größte Herausforderung.
Du warst ja auch am Anfang in einer öffentlichen Wohneinrichtung. Wie ist es dir dort ergangen?
Ich möchte in keine Unterkunft hingehen, weil es dort ganz viele Menschen von überall gibt. Es gibt leider auch viele betrunkene Menschen oder bedrohliche. Und ich habe tatsächlich Angst um mich und um mein Kind. Außerdem ist die Hygiene sehr schlecht oder war sehr schlecht in dieser öffentlich-rechtlichen Unterkunft, wo ich mal war. Deswegen möchte ich auf keinen Fall wieder zurück in so eine Unterkunft, sondern ich möchte eine normale Wohnung finden. Zum Schluss möchte ich sagen, dass ich hier, als ich nach Deutschland kam, tatsächlich ganz viele Schwierigkeiten am Anfang hatte. Es ist nicht so, dass man sehr schnell eine Arbeit oder eine Wohnung finden kann. Und es wird nichts aufgetischt. Man muss sich wirklich darum kümmern. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier ganz viel Unterstützung bekommen habe.
Zum Abschluss habe ich dann nochmal Velina gebeten, die Situation aus ihrer Sicht zu schildern.
Wie Emilia gerade erzählt hat, verfügt sie seit 4 Jahren schon über eine Dringlichkeitsbestätigung. Dieses Dokument hat Emilia in einer öffentlich-rechtlichen Unterkunft erworben für obdachlose Menschen, wo sie für einen bestimmten Zeitraum mit ihrem Sohn untergebracht wurde. Und so ist leider Emilia momentan ohne eigenen Wohnraum. Sie wohnt mit ihren Kindern und mit ihrem Partner bei ihren Schwiegereltern in einer Wohnung, die eigentlich für 2 Personen gedacht ist. Und dazu kommt es, dass der ältere Sohn inzwischen auch eine Frau hat und die ist auch schwanger und die wohnt auch mit dabei. Seit 4 Jahren ist sozusagen Emilia bei der Wohnungssuche aktiv. Ich unterstütze sie auch ein bisschen dabei und wir haben sie zusammen bei vielen Wohnungsgenossenschaften angemeldet. Sie bekommt ab und zu auch Einladungen zu Wohnungsbesichtigungsterminen, aber bisher hat sie leider keine Zusage bekommen, obwohl sie in Arbeit ist.
Um eine zweite Betroffenenperspektive einzufangen, habe ich die 64-jährige Bulgarin Asja interviewt, die im Übrigen neben Bulgarisch auch noch Griechisch und Polnisch fließend beherrscht. An Asja habe ich gebeten, sich einmal vorzustellen und ihre damalige Lebenssituation in Bulgarien zu erläutern.
Guten Tag. Ich heiße Asja. Ich bin aus Bulgarien, aber ich продолжаю по български. Защо мигрирах в Германия? Хората бягат от война, от другите страни.
Die meisten Menschen, die hierher kommen, sie fliehen vor einem Krieg. Ich und viele Menschen, die aus Bulgarien stammen und hierher kommen, fliehen auch vor einem Krieg sozusagen, aber nicht in dem buchstäblichen Sinne des Wortes, sondern vor der Korruption. Mhm. Ich hatte einen sehr guten Job in Bulgarien. Ich war sehr lange Zeit Zugschaffnerin. Aber als die Wende kam und sich die Politik in Bulgarien veränderte und dann auch viele mafiöse Strukturen das Land langsam anfingen zu erobern, wurde ich erpresst, 40% meines Gehalts sozusagen abzugeben. So bin ich auch auf der Straße gelandet und so habe ich mich auch entschieden, Bulgarien zu verlassen und auszuwandern.
Dann habe ich sie gefragt, wie es ihr erging, als sie in Deutschland angekommen war.
Und der Anfang war nicht so schwer, er war sogar leicht. Als ich einen Job hatte, lief auch alles gut, bis ich krank wurde. Und ich bin ja nicht schuld daran, dass ich erkrankte. Diese Erkrankung hat allerdings mein Leben total verändert und mich buchstäblich zu einer Katastrophe gebracht.
Im Anschluss hat sie mir von ihrem Alltag in Deutschland und ihrer Lebenssituation vor der Erkrankung berichtet.
Преди да се разболея, работих като чистачка, обикновено така се работи, след като не знае човек езика.
Ich habe am Anfang als Reinigungskraft gearbeitet. Das ist ganz normal hier, dass wenn man die Sprache nicht gut kann, viele finden dann einen Job als Reinigungskraft. Ich wurde zusätzlich von dem Jobcenter unterstützt. Aufstockend habe ich soziale Leistungen bekommen, da mir das Gehalt nicht gereicht hat, um Unterkunftskosten und um Lebenskosten abzudecken. Ich habe ganz normal gewohnt, aber gestern habe ich einen Brief bekommen, dass ich schon 2.800 Euro Schulden bei der Krankenkasse habe und bei der Unterkunft habe ich 9.000 Euro Schulden. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Schulden abbezahlen soll.
Daran anknüpfend ging es dann um ihre aktuell ja sehr herausfordernde Lebenssituation und ihren Umgang damit.
Също много хубав въпрос. Дните ми минават изцяло в стрес.
Also jeder Tag ist für mich ein großer Stress. Ich bin die ganze Zeit angespannt und ich merke, dass ich dadurch auch immer kränker werde. Ich bekomme momentan Hilfe von der Sozialarbeiterin in der Unterkunft, wo ich wohne. Und das Personal dort ist sehr nett zu mir. Ab und zu bekomme ich eine kleine finanzielle Unterstützung. Außerdem hat mich die polnische Mission in St. Pauli nie im Stich gelassen. Und manchmal bekomme ich auch hier bei der Diakonie Lebensmittelgutscheine oder habe ich früher bekommen. Und nur so schaffe ich das, mich über das Wasser gehalten. Aber ehrlich gesagt, ich schäme mich auch dafür, immer wieder die Menschen um Hilfe anzubetteln. Also diese Krankheit hat mich zu einer Bettlerin gemacht und ich schäme mich dafür.
Zum Schluss wollte ich wissen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt und vor allem auch, was ihre Wünsche dabei sind.
Aber ich habe eine andere Hoffnung oder ich habe einen anderen Wunsch. Wenn man wirklich helfen möchte, also mein großer Wunsch ist wirklich eine Arbeit zu finden, die ich in meinem gesundheitlichen Zustand auch leisten kann. Und sobald ich eine Arbeit habe, dann kann ich auch meine Probleme lösen. Dann bin ich auch bereit, natürlich, und dann bin ich auch in der Lage, meine Schulden zu zahlen. Ich möchte niemandem im Wege stehen, ich möchte wirklich nur eine Arbeit haben und dann irgendwann, wenn es geht, einen eigenen Wohnraum und dann möchte ich ein ganz normales und ruhiges Leben führen können.
Normales Leben.
Und ein normales Leben im Alter haben können.
Velina habt ihr schon durch die Übersetzung kennengelernt. Sie ist Sozialarbeiterin bei Social Bridge bei der Diakonie Hamburg und im Folgenden stellt sie euch diese Arbeit mal vor.
Unser Projekt Social Bridge Hamburg sitzt im Diakoniezentrum für wohnungslose Menschen in der Bundesstraße. Wir sind drei Sozialberaterinnen, die die Herkunftssprachen Bulgarisch, Polnisch und Rumänisch sprechen. Wir unterstützen vor allem wohnungslose Menschen oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, die aus der EU oder insbesondere aus den osteuropäischen Ländern kommen. Und wie gesagt, durch die Sprachen, die wir sprechen, kommen vor allem Menschen aus Bulgarien, Polen und Rumänien in unsere Beratung. Wir beraten die Menschen vor Ort, aber nicht nur, auch aufsuchend, und wir begleiten sie ganz intensiv. Also insbesondere am Anfang ist es sehr wichtig, die Menschen intensiv zu begleiten, bei Behördengängen, zu Arztterminen, Wohnungsbesichtigungsterminen, überhaupt zu allen Terminen, die mit der Alltagsbewältigung zu tun haben.
Und was ist dir an deiner Arbeit besonders wichtig?
Ich finde, es ist sehr wichtig, wenn man die Menschen gleich am Anfang auffängt und dann möglichst in ihrer Herkunftssprache über die Hilfsangebote hier in der Stadt speziell informiert. Weil die Menschen kommen hierher ohne Sprachkenntnisse, ohne rechtliche Kenntnisse. Sie kennen nicht ihre Ansprüche. Sie kommen mit der Absicht, sehr schnell Arbeit zu finden. Und dann, sage ich mal, treffen sie sich mit anderen Landsleuten am Hauptbahnhof und dann rutschen sie sehr schnell in ausbeuterische und in prekäre Verhältnisse. Das war auch das Hauptziel unseres Projektes, als es damals ins Leben gerufen wurde, die Menschen schnell zu erreichen und dann in der Muttersprache, in der Herkunftssprache zu informieren. Das ist die erste Aufgabe, sie zu informieren, damit sie Bescheid wissen.
Arbeiten noch andere Menschen bei euch, abgesehen von euch dreien?
Wir haben auch einen Pool an ehrenamtlichen Alltagsbegleitenden. Sie unterstützen uns auch dabei. Sie sprechen auch die drei Sprachen, Bulgarisch, Polnisch und Rumänisch. Sie bringen den gleichen interkulturellen Hintergrund wie unsere Ratsuchenden. Und andererseits kennen sich hier auch die Schwierigkeiten, weil sie hatten auch einige Hürden bei ihrer Integration.
Was würdest du sagen, ist das Leitbild eurer Arbeit?
Wir versuchen natürlich oder wir sind bemüht, die Grundsätze der sozialen Arbeit allgemein zu berücksichtigen und uns daran zu orientieren. Also die Menschen sollen freiwillig beraten werden. Wir begegnen ihnen auf Augenhöhe und die Entscheidungen treffen wir zusammen mit ihnen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns auch immer die ganzheitliche Situation der Personen anschauen und dass wir gleich am Anfang zusammen die Perspektiven aufzeigen, die die Menschen auch hier haben, weil sie kommen immer mit sehr großen Erwartungen. Die sind manchmal auch durch falsche Vorstellungen von dem Zuwanderungsland geweckt. Und da müssen wir immer ganz realistisch bleiben und ganz ehrlich zusammen mit den Menschen ihre Möglichkeiten und ihre Perspektiven aufzeigen, die sie wirklich hier haben.
Wie siehst du die mediale Darstellung von obdachlosen und wohnungslosen Menschen mit Migrationshintergrund? Glaubst du, dass mehr mediale Aufmerksamkeit helfen würde?
Das, was ich mir wünschen würde, ist zum Beispiel, dass wenn man über wohnungslose EU-Bürger und Bürgerinnen spricht, dass man von diesem Denken wegkommt, die Menschen sind selber schuld, dass sie hierher gekommen sind, ohne vorher die Sprache gelernt zu haben, ohne vorher sich um eine Arbeit oder um eine Bleibe gekümmert zu haben. Ich weiß, es ist schwer, sich in diese Situation hineinzuversetzen und vielleicht vermutet man auch gar nicht, dass in einem europäischen Land die Not so groß sein kann, dass man von heute auf morgen wirklich die Entscheidung trifft, ich wandere aus. Das passiert auch nicht von heute auf morgen, aber trotzdem ist die Not der Menschen, das Elend so groß, dass sie tatsächlich keine Zeit oder auch gar keine Mittel dafür haben, sich vorzubereiten. Sie steigen in den Bus ein und sie kommen hierher mit der Absicht, tatsächlich eine Arbeit zu finden und ihre Situation zu stabilisieren.
Hast du das Gefühl, dass sich durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit irgendetwas verändert hat?
2014, als die Arbeitnehmerfreizügigkeit eingeführt wurde, da wurde gerade durch die Medien auch große Angst geschürt, dass die Menschen hierher kommen, um das soziale System auszunutzen. Mit der Zeit, jetzt schon 8 Jahre später, sprechen immer mehr Berichte davon, dass es nicht der Fall ist und dass gerade die EU-Bürger und Bürgerinnen in vielen Niedriglohnbereichen unterwegs sind und ohne die würde die Wirtschaft gar nicht existieren. Also Logistik, Reinigungsbereich, Bauarbeit, Lagerarbeit, Lebensmittelindustrie. Diese Menschen kommen hierher mit der Absicht zu arbeiten und sie finden auch Arbeit. Leider sind sie ausgeschlossen von dem regulären Zugang zum Arbeitsmarkt. Dadurch geraten sie in prekäre Arbeitsbedingungen, in ausbeuterische Arbeitsbedingungen, in unzumutbare Lebensverhältnisse. Und dann, sie bleiben unter dem Radar. Und man muss natürlich darüber sprechen, weil wenn man von diesen Menschen wirtschaftlich profitiert, dann ist man, glaube ich, dazu als Gesellschaft und als Politik auch verpflichtet, diesen Menschen einen Mindeststandard an menschenwürdigen Lebensbedingungen anzubieten.
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, dass Aysa und Emilia mit uns gesprochen haben, denn wir wissen, das ist nicht selbstverständlich. Und natürlich auch vielen Dank an Velina Weber für ihre Begleitung und Einschätzung.
Genau wie im Interview beschrieben, sind gerade MigrantInnen aus Osteuropa von Wohnungslosigkeit betroffen. 2018 waren in Hamburg 62% der nicht-deutschen Obdachlosen osteuropäischer Herkunft. Sie arbeiten häufig unter prekären Arbeitsbedingungen, können sich keinen eigenen Wohnraum leisten und sind in den ersten Jahren nicht dazu berechtigt, Sozialhilfe zu empfangen.
Darüber hat Jonas mit dem Fotograf Lars Klingenberg gesprochen. Er hat in seinem Projekt Schlafquartiere Schlafplätze von obdachlosen Menschen fotografiert und in 18 Essays die gesellschaftlichen und gesetzlichen Hintergründe beleuchtet. Die Fotos von Lars Klingenberg und das ausführliche Interview findet ihr bald unter cohero-magazin.de. Dort sind auch weitere Artikel zu diesem Thema, die ihr gerne lesen könnt.
Wir sind jetzt am Ende unserer Folge angelangt. Wichtig ist nochmal zu betonen, es gibt häufig diese Annahme, dass niemand in Deutschland auf der Straße leben muss. Das stimmt so nicht. Wie wir in den Interviews gehört haben, gibt es viele Faktoren, die dazu führen können, wohnungslos oder sogar obdachlos zu werden. Gerade Geflüchtete und MigrantInnen werden oftmals von den Hilfesystemen ausgeschlossen und in Diskursen über Wohnungslosigkeit nicht ausreichend mitgedacht. Aus den Gesprächen zeigt sich, dass Wohnungslosigkeit kein individuelles Versagen bedeutet, sondern strukturell bedingt ist.
Wir wollen dazu anregen, über die Vielschichtigkeit von Wohnungslosigkeit nachzudenken. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich diesem Thema annehmen kann. Die Projekte, die wir vorgestellt haben, verlinken wir euch natürlich in der Folgenbeschreibung, falls ihr sie unterstützen möchtet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, politische Forderungen zu stellen oder das eigene Umfeld zu sensibilisieren, um die gängigen Narrative um Wohnungslosigkeit aufzubrechen.
Wenn euch diese Folge und unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Feedback und wenn ihr uns abonniert. Schreibt uns gerne an podcast@cohero-magazin.de oder über unseren neuen Instagram-Kanal, den wir euch in der Folgenbeschreibung natürlich verlinken. Außerdem freuen wir uns sehr über Spenden, damit wir diese Arbeit weiterführen können.
Ja, denn mit dieser Folge starten wir auch in eine neue Ausgestaltung von Multivitamin. Uns kann man jetzt nämlich nicht nur hören, sondern auch lesen. Wir wollen multimedial und lösungsorientiert berichten. Im Podcast, auf unserer Webseite und in unserem neuen Newsletter. Schaut mal bei cohero-magazin.de vorbei oder checkt die Links in der Folgenbeschreibung. Und es geht weiter mit guten Nachrichten, denn es gibt einen neuen Podcast im Cohero-Kosmos. Gemeinsam mit meiner Schwester Maya hoste ich den Podcast Carry On, wo wir Themen besprechen, die die südasiatische Diaspora beschäftigen. Ich freue mich total, wenn ihr reinhört, um vielleicht die Zeit bis zur nächsten Multivitamin-Folge zu überbrücken. An letzter Stelle nochmal vielen, vielen Dank an all unsere InterviewpartnerInnen für euer Vertrauen, eure Offenheit und eure Expertise. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Sarah.
Ciao, Sassetta.
Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.